Wir hatten ja letzten Samstag uns mit dem Thema Bestimmung entdecken befasst, zu wissen, auf einer Reise zu sein und zu sagen, wofür hat Gott mich eigentlich geschaffen? Und mir ist echt so nochmal eingefallen beim Revue passieren, ich hatte ja Industriemechaniker gelernt im Bereich Geräte- und Feinwerktechnik und ich hatte die, nachdem ich da an meinem an meiner Werkbank war mit so einem Schraubstock und da so ein Stück Flacheisen oder U-Stahl hieß es, vor mir war und es hieß, die nächsten 2 Wochen geht es nur darum, dieses gleichmäßig zu lernen, abzufeilen, dachte ich, wie blöd ist denn das? Ich glaube, ihr habt den Job verfehlt. Und habe dann mich aber durchgebissen durch diese Ausbildung. Und in der Zeit hat die Gemeinde in Sigmaringen gerade ein neues Gemeindezentrum gebaut. Und irgendwie mein Bruder hatte Connections, ein Freund von ihm, hatte eine Firma für Estrich legen. Und mein Bruder sagte, obwohl es 60 Kilometer weg ist, Leute, wenn ihr denn einen Estrich braucht, fragt mich, ich kümmere mich drum. Und wie es denn war, irgendwann hatte er dann gesagt, also Leute, ich kümmere nicht nur darum, dass der Estrich reinkommt, sondern ich bezahle auch für alles. Und auf einmal, ehe wir uns versahen, haben sämtliche Leute aus meinem Freundeskreis und ich helfen dürfen beim Estrich legen. Und auf einmal waren wir denn da quasi, wer das, also der Estrich ist ja dieser Boden, der in jedes Haus reinkommt. Da ist vorher eine Isolierung drin und dann vielleicht eine Fußbodenheizung. Und ich fand es so blöd, diese Styroporplatten da reinzuschneiden. Und auf einmal kam mein Bruder auf mich zu und sagte, David, wir haben nicht genug Material, kannst du mit dem LKW zur Firma zurückfahren und noch mehr Material holen? Und dann dachte ich, okay, das klingt gut. Und ich fuhr los, während ich gefahren bin, ist auf einmal die Kraftübertragung auseinandergerissen, so quasi. Ich habe gemerkt, jetzt geht nichts mehr. Man kann fahren und also Gas geben und der Antrieb ist nicht mehr. Und dann dachte ich, was mache ich jetzt? Damals waren ja nur keine Handys und so. Und dann habe ich mich unter diesen LKW gelegt, dann gucke ich und sehe, okay, die Antriebswelle ist ja auseinander. Und dann so, aha, okay. Und dann, bis ich dann irgendwie in so einer Kiste denke, okay, da wären eigentlich Schrauben, nicht so würden wir es zusammenstecken und das geht ja auch. Und dann mal geguckt, ob es fahren geht. Und ich konnte tatsächlich mit dem LKW dann zu der Firma fahren. Dann habe ich überlegt, wo ist denn jetzt da ein Schlüssel, niemand da und so. Und habe dann auch den Schlüssel irgendwo gefunden, habe einen Gabelstapler gefunden. Und ich fuhr wieder zurück und dachte mir dann, ich bin so froh für meine Ausbildung als Industriemechaniker, weil ich das technische Verständnis hatte, was meine nächsten Schritte sind. Und ich konnte der Gemeinde helfen, viel Geld zu sparen, weil wir denen den Estrich reingelegt haben. Und manchmal, glaube ich, ist uns nicht bewusst, wofür Gott uns berufen oder bestimmt hat, wenn wir in dieser auch Trainings-, Ausbildungs- oder Studienphase und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir genau dafür dankbar sind, dass wir es können und denken wie, das hat doch Gott vorbereitet. So, das ist, komme ich später gleich drauf, dass das eigentlich ein sehr besonderer Moment im Leben eines jeden ist und ich hätte das nicht durch in diesen dieses Glücksmoment haben können, wenn ich das dieses Erlebnis nicht gemacht hätte. Heute geht es um den nächsten Aspekt und den letzten unserer vierteiligen Predigtreihe, und zwar einen Unterschied machen. Und als ich dieses Bild rausgesucht habe, dachte ich mir, bin ich eigentlich eher nur an einen Satz erinnert worden, wenn das Leben dir Zitronen schenkt, mach Limonade draus. Soll eigentlich als ein Nebengedanken für dich gelten. Wenn das Leben dir Zitronen schenkt, das echt sauer und bitter ist, dann mach Limonade draus. Aber in diesem Kontext geht es jetzt darum, einen Unterschied machen. Und mir ist dann als allererstes sehr klar geworden, ihr Lieben, Jesus macht in meinem Leben einen Unterschied. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste, seitdem ich Christ bin, und das sind jetzt schon ein paar Jahrzehnte her, macht Jesus in meinem Leben einen Unterschied. Und was ist das Logischste, das Nachvollziehbarste, das auf der Hand liegende? Wenn Jesus in meinem Leben einen Unterschied macht, dann ist doch klar, dass mein Leben, das durch Jesus einen Unterschied macht, dass mein Leben genauso oder vielleicht in, dass mein Leben einen Unterschied macht. Es wäre doch komisch, wenn du zwar für dich sagen würdest, Jesus macht einen Unterschied in meinem Leben, aber ich mache für die andere keinen Unterschied. Ich bin eigentlich immer noch der oder dieselbe. Bei mir hat sich nichts verändert. Das wäre total seltsam. Das würde null zusammenpassen. Ist uns bewusst, dass wir unsere höchste Erfüllung erleben, wenn wir unsere gottgegebene Bestimmung als Teil eines Teams leben. Gott sagt in 2. Mose 6, Vers 7, ich werde euch zu meinem Volk machen und ich werde euer Gott sein und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei in Ägypten führt. Gott sagt hier nämlich Folgendes. Ich glaube, manchmal ist uns das so gar nicht bewusst, was er damit ja zum Ausdruck bringt. Gott sagt nicht, ich mache dich zu meiner Person, sondern er sagt, ich werde euch zu meinem Volk machen. Natürlich ist jede Person ein Kind Gottes, sein Sohn bzw. seine Tochter, aber in seiner Verheißung für uns macht Gott deutlich, dass wir für eine Bestimmung geschaffen ist, die größer ist als wir selber. Wir wurden geschaffen, um Teil einer großen Sache zu sein, einer Bewegung, einer Mission. Also nicht, ich mache dich zu meiner Person, sondern ich werde euch zu meinem Volk machen. Epheser 2, Vers 10, das war eigentlich der Vers, der über unserem Pfadfindercamp vorletzte Woche stand. Thema war Meisterwerk und gegründet auf diesem Vers oder ausgehend von diesem Vers haben wir uns die ganze Woche damit beschäftigt gehabt. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Wir sind Gottes Schöpfung, hat auch vielleicht noch was mit, wir sind Gottes Meisterwerk, wir sind Gottes Chefsache, wir sind, wie ich auch nachlesen konnte, wir sind Gottes Poesie. Wir sind Gottes Poesie. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Und im vorigen Vers aus Mose und jetzt hier im Epheser-Vers spricht Gott hier nicht im Singular jemanden einzeln an, sondern uns im Plural, Jesus will uns zu einem Teil seiner Familie machen, zum Teil eines Teams von Menschen, die sich verpflichten, etwas zu bewirken, was wirklich zählt. Wenn wir in dieser Berufung leben, ist es als würden wir aus der Fülle Gottes trinken. Das ist doch das Krasse. Leute, die arbeitslos sind, die zum Stempeln gehen, die, wir nennen sie mal jetzt einfach salopp, Harzer sind, Hartz-IVer sind, da ist das größte Glück, wenn so jemand doch vermittelt wird, in einen festen Arbeitsplatz zurückkommen, auf einmal sagt, ich weiß, dass ich was mit meinen Händen zurückgeben kann, ich verdiene mein eigenes Geld, ich kann meinen eigenen Haushalt oder Hausstand bewegen. Die Leute sind glücklich, wenn sie das tun können. Okay, nach 2, 3 Wochen kommt auch eine gewisse Unzufriedenheit, weil man auf einmal nicht mehr. Aber der erste Moment ist natürlich dieses, das ist doch kein Zustand, in dem ich bin, wo ich mich eigentlich nur um mich selber drehe wie ein Kreisel. Wenn wir in dieser Berufung leben, ist es, als würden wir aus der Fülle Gottes trinken. Der Dienst ist dann keine Last mehr, sondern wir verspüren echte Freude. Es ist ein selbstloses Hingeben von wer wir sind und weshalb wir leben. Wir fühlen uns miteinander verbunden und sind uns des Vorrechtes bewusst, unser Leben miteinander zu teilen. Leute, das ist das Bild, wie sich Gott Gemeinde vorgestellt hat, wie er davon träumt, dass es ist. Es ist nicht so, dass da ein Kopf gemeint ist, der sagt, Daumen hoch oder Daumen runter, das machen wir dann noch vielleicht ein paar ausführende Organe, nennen wir sie mal Bereichsleiter und Älteste, sondern dass wir als Gemeinde in Gemeinschaft träumen davon, dass einer für den anderen mit da ist, dass wir gemeinsam Lasten tragen, teilen und vor allem bei dem Ganzen nicht drum gehen wie, ja, jetzt muss ich aber auch mal gucken, wo ich bleibe, sondern wie können wir gemeinsam den Herzschlag Gottes für die Menschen hörbar, sichtbar, erlebbar machen, dass nämlich die Leute merken, es macht einen Unterschied, ob du da bist oder nicht, ob du mit deiner Haltung, mit deinen Werten, mit deiner Ethik, mit deiner Klarheit und mit deinem Gottvertrauen da bist oder nicht, in der Firma, am Arbeitsplatz und im Beruf. Ja, wie hat der eine gesagt, ich bin froh über meine drei Sachen, ich habe einen Job, einen Beruf und eine Arbeit. In der Familie, im Verein, in der Gesellschaft, in der Straße, im Miteinander. Es muss doch einen Unterschied machen. Wenn Bestimmung das wirkliche Geheimnis von Glück ist, dann gibt es keinen glücklicheren Menschen als den, der etwas nachhaltig verändert. Wenn Bestimmung das wirkliche Geheimnis von Glück ist, dann gibt es keinen glücklicheren Menschen als den, der etwas nachhaltig verändert. Und wie sind manchmal so Dinge, die ich auch merke, die mir über die Jahre, wovon ich zehre, was mich bewegt, begeistert, ermutigt, wenn Leute mir vielleicht nach einigen Jahren sagen, dass du dich damals so und so in mich hinein investiert hast, das hat mein Leben grundlegend verändert und ich bin dir dankbar für die Spuren, die du in meinem Leben hinterlassen hast. Hast du das so schon mal erlebt? Wenn nicht, das ist nicht eine Sache, die nur von einem Pastor ausgehen kann oder von einem Hauskreisleiter. Dafür sind wir geschaffen, dass wir positive Spuren, Fußspuren im Leben anderer hinterlassen dürfen. Paulus kannte das Geheimnis und er schrieb nämlich Folgendes in 2. Korinther 4 ab Vers 16. Deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirkt in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern wir blicken nach vorne auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorge, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein, aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Dieser Bibeltext passt sehr gut zu dem Bild, was wir vorher gesehen haben. Hey Leute, da gibt's etwas darüber hinaus, jenseits. Und bei darüber hinaus oder jenseits wird nicht Beyond Meat gedacht, sondern, also es ist ja ein Burger, der heißt Beyond Meat, jenseits von Fleisch, sondern es ist um was viel Größeres, viel Herrliches, etwas, was ewig Bestand hat. Paulus stieß überall auf Schwierigkeiten. Wer die Geschichten aus der Apostelgeschichte liest, in seinen Briefen beschreibt er, was der Mann durchgemacht hat. Das ist nicht so wie, hey, der hat hier so seine Villa im Vorort von Rom und hat sich überlegt, ich könnte doch ein bisschen mehr schriftstellerisch tätig sein und den Leuten meine Lehren verbreiten. Während er das geschrieben hat, war er im Knast. Und dann beschreibt er, was er denn alles erlebt hat. An Stürme, an Verfolgung, an Gefängnis, an Schläge. Für mich wahrscheinlich mit das Unattraktivste an dem, was er erlebt hat, war, als er ja da an dem Feuer war, nachdem er schiffbrüchig war, dass eine Schlange aus dem Geäst raus ist und ihn gebissen hat. Leute, da wäre bei mir erstmal Schluss. Da wäre alles Schluss mit lustig. Lieber 2 Wochen in der Galeere. Rudern als sowas erleben. Und er hat das ganze Paket mit gebucht gehabt. Oder hat's Gott ihm zugemutet? Doch er kannte eine immerwährende Freude, die sich niemals ändert. Es ist der Hammer. Also drum, ich möchte diese Verse lesen. Deshalb geben wir nie auf. Unser Körper mag sterben, abnehmen oder einfach, es ist halt nicht mehr so, wie als wir jung waren. Vielleicht kennt es der eine oder andere schon. Doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Ich saß vor 2 Wochen bei meiner Mutter im Krankenhaus am Bett. Und sie hat den Sturz und hat sich einen Brustwirbel angeknackst und hat echt Beschwerden und Schmerzen gehabt. Und dann kommt noch ihre Vergesslichkeit dazu. Und sie fragte mich dann so, David, was passiert eigentlich nach dem, wo kommen wir denn hin? Und dann habe ich gesagt, gell, du bist doch auch Kind Gottes. Du hast doch dein Leben, Jesus. Weißt du, da wartet eine Ewigkeit auf uns. Ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Tod. Wir werden mit Gott zusammen sein und wir werden ewiges Leben haben. Und meine Mutter war von dem, was sie eigentlich ihr Leben lang wusste, so berührt. Ihr sind die Tränen runtergelaufen und sie hat dem Zug schon gesagt, ja genau, genau, genau. Und dann habe ich sie in den Arm genommen und das war so ein heiliger Moment. Leider konnte sie sich ein paar Minuten später an das Gespräch ja nicht mehr erinnern. So, aber welche Hoffnung bleibt denn am Ende des Tages bei dir und bei mir, wenn wir nicht wie Paulus sagen, unser Körper mag zwar sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Leute, die Relativitätstheorie sagt Folgendes. Es mag dir zwar relativ lang vorkommen, 5 Sekunden deinen Po auf eine heiße Herdplatte zu setzen. Aber das ist eigentlich relativ kurz im Vergleich zur Ewigkeit. Wenn du wirklich sagen kannst, der Moment im Englischen heißt es ja des Sufferns, des Leidens auf der Erde ist so kurz und wir sollten da nicht den Mut verlieren für das, was da noch kommt, was genial wird. Leute, es ist kein Märchen, Bibel sagt, so ist es. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern wir blicken nach vorne auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein, aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Wenn wir als Gemeinde das so als Predigtreihe haben, wir möchten, dass Menschen Gott begegnen, haben wir vor 5 Wochen. Wir möchten, dass Menschen in unserem Kontext frei werden durch Kleingruppen, durch Gemeinschaft in Kleingruppen, durch das Miteinander. Unser Herzschlag ist, dass jeder seine Bestimmung entdeckt und viertens heute, dass jeder einen Unterschied macht, denn geht's nicht darum, weitere freiwillige Mitarbeiter zu gewinnen, für noch mehr Aktivitäten oder um noch mehr Aufgaben zu bewältigen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Menschen eine Herrlichkeit erleben, die weit schwerer wiegt als die Sorge des Lebens. Es geht darum, etwas zu tun, was Bedeutung hat. Wir hatten auf dem Hessencamp ein Theaterstück und da ging es immer darum, dass der Ausbildungsmeister für die Künstler unter anderem war bei uns auch Michelangelo und wie heißt der nochmal aus Holland? Da war es ein anderer. Auf jeden Fall, die waren alle zu Besuch. Und der Kerl sagte dann immer, der Ausbildungsmeister von denen, Leute, bitte macht etwas, das bedeutungsvoll ist, das etwas ausmacht, nicht gleichförmig irgendwie, sondern was Bedeutungsvolles. Es geht darum, etwas zu tun, was Bedeutung hat. Und sicher müssen wir Verantwortungsträger uns immer wieder auch die Frage stellen, haben die Menschen hier in unserer Gemeinde ein erfülltes Leben als Teil eines Teams, das wirklich etwas bewegt, oder decken wir nur Dienste ab, um Dienste abzudecken? Wie würde Gott Erfolg definieren? Wie würde Gott Erfolg definieren? Erfolg ist, wenn Menschen von dem Ort, an dem sie stehen, an den Ort kommen, an dem Gott sie haben will. Das ist Erfolg. Wir kriegen das ja in den verschiedenen Bereichen mit. Wenn jemand zum Beispiel Sprachen lernen möchte und dann wird abgecheckt, okay, wo ist dein jetziger Stand und wo soll nach einer gewissen Zeit du, wo sollst du hinkommen? Was soll dann deine Fähigkeit sein? Wenn Menschen in einen Sportverein eintreten, dann wird geguckt, okay, wo ist die Person jetzt? Und wo möchten wir, dass nach einer Zeit jemand hingeht? Leute, wenn zu dir jemand in Seelsorge geht oder du in Gespräch jemanden begleitest, dann sollte das nicht auch in eine Dauerschleife gehen, dass du sagst, weißt was, komm einfach immer, wenn es dir schlecht geht, lade bei dir meinen Müll ab und wir machen das als Dauerzustand. In Intervallen von, sagen wir mal, 3 bis 10 Jahren. Sondern die Frage, die sich dir eigentlich stellen sollte und mir eigentlich stellen sollte, ist, dass wir eine Bestandsaufnahme machen miteinander und sagen, okay, wo stehst du jetzt? Und Erfolg ist das, dass du am Ende dort bist, wo Gott dich haben will. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott uns bedingungslos liebt, so wie wir sind, aber er uns nicht so lassen möchte, wie wir sind, sondern dass hier positive Veränderung in Gottes Bild hinein. Ich sagte jemand, werden wie Jesus ist unser Ziel, oder Paulus beschreibt es, Christus immer ähnlicher werden. Das ist Erfolg. Als Gemeinde wollen wir den Dienst um Menschen herum organisieren, die sich vorwärts bewegen. Habt es vielleicht schon länger nicht mehr gesagt, aber es geht eigentlich ganz konkret darum, immer wieder selber den eigenen Dienst zu reflektieren oder das, was wir tun, und auch fragen, wo und was ist eigentlich mein nächster Schritt im Glauben? Was ist dein nächster Schritt? Vielleicht wäre tatsächlich ja dein nächster Schritt, demnächst mal dich taufen zu lassen. Oder vielleicht wäre dein nächster Schritt auch Mitglied werden und konkret sagen, ich möchte Teil dieser Gemeinde werden. Offiziell formulieren, den Gaststatus ablegen. Vielleicht wäre dein nächster Schritt, dich finanziell am Gemeindeleben beteiligen. Und nicht sagen, ich habe eh nicht genug Geld, es reicht dir sonst auch nicht bis zum Ende des Monats, sondern sag, wenn ich Gott vertraue, dann wird er auch diesen Punkt so gut machen, dass mir danach nicht weniger, sondern mehr zur Verfügung ist. Gottes Mathematik, die soll mir jemand erklären. Ich verstehe es nicht. Ich versuche es zu leben und ich bin überrascht, was Gott da tut. Wir wollen als Gemeinde den Dienst um Menschen herum organisieren, die sich vorwärts bewegen. Konkret könnten wir eigentlich Folgendes sagen: Ey, ihr Lieben, bewegt euch und helft uns, andere Menschen zu bewegen. Und es ist das größte Abenteuer, das man je erhoffen kann, zusammen mit anderen sehen, wie Gott aus gewöhnlichen Menschen außergewöhnliche Menschen formt, die einen Unterschied machen, die bedeutungsvoll sind. Wenn wir sein Volk sind, dann hat er uns von der Sklaverei befreit und gerettet. Das ist der erste Aspekt, dass eine Begegnung mit Gott haben. Doch dann möchte er uns von Gebundenheit bzw. von falschen Prägungen befreien. Gott möchte, dass wir frei werden. Und als nächstes dürfen wir erkennen, dass er uns zu seinem Meisterwerk gemacht hat. Also, dass er uns mit Fähigkeiten ausgestattet hat, dass wir unsere Bestimmungen entdecken. Und schlussendlich erlaubt, nein, er beruft uns Jesus auch in seine Wunschaufstellung. in sein Dream Team. Und ein Team ist effektiver als viele gute Einzelspieler, dass er uns in seiner Wunschaufstellung haben möchte. Wenn Jesus überlegt, was ist meine Wunschaufstellung für Babenhausen, fürs Gospelhaus, dann bist du da mit drin. Du bist mit reingeschrieben. Und die Frage ist, leben wir das als Teamplayer oder sagen wir uns, ich mache eigentlich eine gute Einzelperformance, was die alle machen, ist mir egal. Jesus erlaubt nicht nur, er beruft uns in seine Wunschaufstellung, in sein Dreamteam. Und ein Team ist echt effektiver als viele gute Einzelspiele. Wir füreinander, jeder für den anderen, jeder bereit, einen Unterschied zu machen. Stellt euch mal vor, Gemeinde würde hier so ein Umdenk, ein Paradigmenwechsel vornehmen. Was würde das auslösen in unserem gesamten Umfeld? Also, mich motiviert es. Beim traditionellen Passafest gibt es ja die vier verschiedenen Kelche, die getrunken werden. Wir hatten ja vor vielen Jahren, ja mal so ein Passafest gefeiert und haben die neutestamentliche Bedeutung darin ja hineingelegt. Und da gibt es den dritten Kelch nach dem Mahl. Und das war damals der Zorneskelch. Und der wurde zum Gnadenkelch, wo es heißt, das ist mein Kelch zu meinem Gedächtnis. Und ich werde einen neuen Bund machen, der Vergebung. Und dann nach dem vierten Kelch gab es beim traditionellen Passafest ein Gebet. Und mit diesem Gebet möchte ich diese Predigt abschließen. Hört es euch einfach mal an und lasst mal auf euch dieses Gebet wirken. Möge der Gott, der das Rote Meer für die Israeliten teilte, als diese aus Ägypten flohen, jedes Hindernis, das deine Freiheit behindert, in deinem Leben beseitigen. Könnt fast meinen, Paulus hat dieses Gebet geschrieben mit so viel Kommas. Möge der Gott, der das Rote Meer für die Israeliten teilte, als diese aus Ägypten flohen, jedes Hindernis, das deine Freiheit behindert, in deinem Leben beseitigen. Mögest du dir das erhebende Glücksgefühl nicht nur deiner Errettung, sondern auch deiner Befreiung aus hartnäckiger Sünde schmecken lassen. Mögest du trinken beim Verfolgen deiner größten Träume und damit deinen Durst stillen lassen, während dein himmlischer Vater dein Leben erlöst und dir deine Bestimmung offenbart. Und mögest du die überfließende Erfüllung genießen, dass du für immer und ewig zu seiner Familie gehörst. Was für ein Hammergebet, und ich möchte es jetzt echt mit euch zusammen beten.